Ja, schön, dass ich hier sein kann. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich bringe auch liebe Grüße aus Derschlag mit. Wir haben gerade schon hier einen Kontakt gehabt, wo gestern Derschlager Geschwister sich hier getroffen haben. Und ja, freue mich hier mal, euch, eure Gemeinde kennenzulernen. Ich sage mal, das geschwisterliche Du, das ist schön. Und danke, Michael, schon für die schöne Lesung des Textes. Ich glaube, er ist wert genug, dass wir ihn gleich nochmal hören. Gehört zu den Perlen der alttestamentlichen Geschichten, wo man auch wirklich nochmal herausgefordert wird, das Bild von Gott, wie wir mit Gott reden, was Gott von uns erwartet, was er sich wünscht. Und das wollen wir uns heute nochmal genauer anschauen. Wir beten zu Beginn noch einmal zusammen und ich lade ein, dazu aufzustehen. Vater, danke, dass wir dein Wort lesen können, dass wir es verstehen können in unserer Sprache. Danke, dass du dich zeigst darin, dass wir dich kennenlernen können. Und das bitte ich dich auch für heute Morgen für uns. Dass wir dich heute Morgen sehen, dass du heute Morgen zu uns sprichst. Dass jeder von uns heute etwas mitnimmt von dir, was uns die Woche begleitet, was uns länger begleitet, was uns prägt, was uns Mut macht, dir zu vertrauen, dir zu glauben, mit dir zu sprechen und zu erwarten, dass du uns hörst. In deinem Namen, Jesus. Amen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Bist du schon mal ignoriert worden? Du kamst in eine Gruppe dazu, hast versucht, dich dazuzustellen, dich irgendwie ins Gespräch einzumischen, hast versucht, mal einen Witz zu machen, aber irgendwie merkst du, nö, die Gruppe hat überhaupt kein Interesse, dich irgendwie da reinzulassen. Mit Körpersprache, mit ihren Schultern zeigen sie dir eindeutig, du gehörst hier nicht dazu und du brauchst hier auch keine weiteren Bemühungen machen. Wir sind uns genug. Hier ist kein Platz für dich. Wir tun dasselbe immer wieder mit Gott. Wir alle. Wir ignorieren ihn. Wir schließen ihn aus, tun so, als wäre er nicht da. Zum einen ignorieren wir ihn, wenn wir seine Ordnungen missachten und ihn damit verletzen, zum Beispiel schlecht über andere reden, schlecht über seine Braut, über seine Gemeinde reden oder Groll und Bitterkeit in unserem Herzen zulassen und dann noch pflegen. Ich habe ja recht. Zum anderen ignorieren wir Gottes Größe, seine Möglichkeiten, seine Kraft und Macht, dass er in unser Leben und in das Leben anderer Menschen eingreifen will, unsere Welt zu verändern, uns zu segnen. Wir bleiben unter unseren Möglichkeiten. Was tun wir, wenn wir ignoriert werden? Rückzug, ganz normal. Was tut Gott? Wir lesen heute aus Gottes Wort, oder haben es eben ja schon einmal gehört, eine Begebenheit aus dem Leben von Abraham. Und Abrahams Leben zeigt, dass Abraham Gott ernst nimmt. Gott hat ihn angesprochen, Abraham hat Gott gehört und Abraham hat Gott gehorcht. Und so erlebt Abraham Unfassbares mit seinem Gott. Abrahams Leben hat sich verändert, als Gott ihn angesprochen hat. Abraham hat gehört, dass Gott zu ihm sagt, geh. Achso, wir können nochmal, das kommt gleich, genau. Geh, verlasse deine Sicherheiten, dein Haus, deine Familie, deine Verwandtschaft, lass los, was dich hält, ich habe etwas Neues für dich. Ich schalte gerade nochmal zurück, denn das kommt gleich. Ich habe etwas Neues für dich. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und dann berichtet die Bibel so ganz lapidar, und Abraham zog aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. In der Theologie nennt man das den Befolgungsbericht. Gott sagt etwas und der Mensch tut es. Abraham war so ein Mann des Gehorsams. Und heute Morgen schauen wir dabei zu, wie Abraham betet. Und ich wünsche uns, dass wir nicht nur zuschauen und zuhören, sondern dass wir uns auch etwas abschauen von dem, wie Abraham hier betet. Ein faszinierender, ein geheimnisvoller Bericht gehört auch zu den Texten, die in der Sonntagsschule vorgestellt werden. Abraham wird etwas von Gott mitgeteilt, aber Abraham ist nicht zufrieden damit. Abraham hört auf Gott und dann hört Gott auf Abraham. Gott nimmt Abraham ernst und dann nimmt Gott Abraham ernst. Andersrum, und Abraham nimmt Gott ernst. Wir lesen hier von einer Beziehung. Und diese Beziehung scheint ja manchmal fast partnerschaftlich zu sein. Und doch sind die Rollen in dieser Beziehung sehr klar verteilt. Wir haben es gerade schon gehört, Abraham spricht Gott als den Richter aller Welt an. Abraham gibt Gott keine Anweisung. In Demut, in tiefer Ehrerbietung redet Abraham mit dem Richter aller Welt. Aber er ist beharrlich, er ist mutig. Und es geht um Gerechtigkeit. Was ist gerecht, was ist ungerecht? Und ich sagte schon, wir können etwas über das Beten lernen. Beten bedeutet, dass ich ganz bewusst mir Zeit nehme, in Beziehung trete mit Gott, rede und erwarte, dass er mich hört und ihn ernst nehme. Nun, tauchen wir noch einmal ein in diesen Text, 1. Mose 18, 16 bis 33. Und nun könnt ihr dann weiterschalten, wenn ich weiterlese. Dankeschön. Daraufhin brachen die Männer auf. Abraham begleitete sie ein Stück. Als sie auf Sodom hinabblickten, überlegte der Herr: Soll ich wirklich Abraham verheimlichen, was ich vorhabe? Von ihm wird ein großes und mächtiges Volk abstammen, und alle Völker der Erde werden durch ihn gesegnet werden. Ich habe ihn auserwählt, damit er seine Nachkommen lehrt, nach meinem Willen zu leben und zu tun, was richtig und gerecht ist. Dann werde ich alle meine Versprechen einlösen, die ich ihm gegeben habe. Und so sprach der Herr zu Abraham: Zahlreiche Klagen über die Einwohner von Sodom und Gomorra sind mir zu Ohren gekommen. Die Anschuldigungen gegen sie sind in der Tat sehr schwer. Ich will nun hingehen und mich davon überzeugen, ob das wahr ist oder nicht. Sollten die Klagen sich als wahr erweisen, werde ich die Einwohner von Sodom und Gomorra vernichten. Die beiden anderen Männer setzten ihren Weg nach Sodom fort. Der Herr aber blieb bei Abraham zurück. Abraham kam näher heran und fragte: Willst du etwa die Gerechten zusammen mit den Schuldigen töten? Angenommen, es befinden sich 50 Gerechte in der Stadt, willst du sie dann wirklich töten? Wirst du den Ort dann nicht wegen der 50 Gerechten verschonen? Ganz sicher würdest du die Gerechten nicht zusammen mit den Schuldigen töten und die einen genauso behandeln wie die anderen. Sollte nicht der Richter der ganzen Welt gerecht handeln? Und der Herr antwortete ihm: Wenn ich in Sodom 50 Gerechte finde, werde ich um ihretwillen die ganze Stadt verschonen. Da begann Abraham noch einmal: Ich habe es gewagt, mit dem Herrn zu sprechen, obwohl ich nur ein sterblicher Mensch bin. Vielleicht fehlen ja noch 5 zu den 50 Gerechten. Wirst du wegen dieser 5 die Stadt zerstören? Und der Herr sprach: Wenn ich 45 finde, werde ich sie nicht zerstören. Abraham beharrte: Angenommen, es lassen sich nur 40 finden. Und der Herr antwortete: Dann werde ich sie wegen der 40 nicht verschonen. Ärgere dich nicht, mein Herr, wenn ich noch einmal rede, bat Abraham. Angenommen, es sind nur 30. Und der Herr sprach: Ich werde es nicht tun, wenn ich 30 finde. Da sagte Abraham: Ich habe es gewagt, mit meinem Herrn zu sprechen. Angenommen, es gibt nur 20. Und der Herr antwortete: Dann will ich sie wegen der 20 nicht zerstören. Schließlich sagte Abraham: Herr, bitte werde nicht zornig, ich will nur noch ein letztes Mal reden. Angenommen, es finden sich dort nur 10. Und der Herr sprach: Dann will ich sie wegen der 10 nicht zerstören. Nach diesem Gespräch mit Abraham ging der Herr fort und Abraham kehrte nach Hause zurück. Gerade vor diesem Gespräch war Gott bei Abraham zu Hause. 3 Männer waren es, die nach Sodom gehen wollen. Und Abraham hat noch keinen blassen Schimmer, warum. Und eben hat ihm noch einer dieser 3 Herren offenbart, dass er in einem Jahr einen Sohn haben werde von seiner Frau. Seine Frau Sarah, 90 Jahre alt, Abraham knapp 100. Gott hatte es gesagt, das wusste Abraham. Und dann führt, wie wir am Anfang eben gelesen haben, Gott ein Selbstgespräch. Ob Abraham das auch schon gehört hat, wissen wir nicht. Abraham wird in der Bibel Gottes Freund genannt, sogar der Geliebte Gottes. Woran liegt das? Abraham ist ein Auserwählter Gottes. Ich weiß nicht, gibt es hier in Bergisch Gladbach auch Auserwählte Gottes? Keine? Schade. Ganz bestimmt. Wenn du ein Gotteskind bist, bist du auserwählt, so sagt uns die Bibel. Bevor diese Welt erschaffen wurde, hat Gott seine Kinder auserwählt. Gott hat Großes mit Abraham vor, mit seinem Auserwählten. Und deswegen soll Abraham Bescheid wissen. Die Kinder und Kindeskinder und alle nachfolgenden Generationen von Abraham sollen sich dadurch auszeichnen, dass sie auf dem Weg Gottes gehen. Abraham steht Gott unmittelbar gegenüber und es liest sich so, als sieht er ihn vor sich. Abraham ist der Vertraute Gottes und so macht Gott Abraham zu seinem Mitwisser. Gott will das, was er gerade im Begriff ist zu tun, nicht vor Abraham verheimlichen. Und dann erzählt Gott Abraham, wieso er hierher gekommen ist. Er hat lautes Geschrei gehört. Geschrei, was von diesen beiden Städten Sodom und Gomorra bis in den Himmel gekommen ist. Wer sich an Kain und Abel erinnert, Abels Blut schreit zu Gott vom Boden zum Himmel hinauf. Sünde bleibt nicht verborgen, sie schreit. Ungerechtigkeit schreit zu Gott. Jakobus schreibt, dass der unbezahlte Lohn der Arbeiter zu Gott schreit. Und hier in Sodom waren es wahrscheinlich auch Schreie, vielleicht stumme Schreie von Vergewaltigten, heimtückisch Ermordeten, von solchen, die unter Gewalt gelitten haben. Der Schrei, der Ruf, wann kommt Rache? Wann kommt Gerechtigkeit? Wann wird all das Unrecht gesühnt? Unrecht schreit und Gott hört. Gott, der Richter der Welt, schreitet ein. Und dann lesen wir so, er will nachprüfen, ob das stimmt. Stimmen diese Schreie, die zum Himmel kommen, mit der Wahrheit überein? Gott will sich selbst überzeugen. Und dann steht er so, Abraham bleibt vor Gott stehen. Und 2 dieser 3 Männer gehen weiter. Abraham hatte noch etwas auf dem Herzen. Und es scheint so, dass Gott Abraham das auch nicht einfach nur als Information erzählt. Er möchte auch ein Feedback haben. Es schwingt so etwas dort mit hinein. Was sagst du denn dazu? In diesem Voreinander stehen bleiben. Ich habe dir jetzt erzählt, was ich vorhabe. Ich habe dieses Geschrei gehört. Ich werde mich überzeugen, ob es stimmt. Das ist mein Plan. Was sagt mein Freund dazu? Und dann geht Abraham näher zu Gott, einen Schritt näher auf Gott zu. Ein Ausdruck, der in der Bibel auch sonst für Gebet verwendet wird, sich Gott nahen, nah zu Gott kommen. Wer sich zu Gott nahen will, der wird ihm begegnen. Und so kennen wir es auch aus dem Neuen Testament von Jakobus, naht euch zu Gott, dann naht er sich zu euch. Und dann stellt Abraham Gott die Frage nach der Gerechtigkeit. Ist es gerecht, dass Gerechte unter der Schuld der Ungerechten leiden müssen? Ist das gerecht, dass Gerechte sterben müssen, weil Ungerechte ungerecht handeln? Sollen sie sogar zusammen vernichtet werden? Soll die ganze Stadt Sodom vernichtet werden? Es geht Abraham um die ganze Stadt, um ganz Sodom. Und in einer dramatischen, für uns vielleicht schon fast manchmal nervigen Bewegung geht es dann in 5er, manchmal 10er Schritten von 50 runter bis auf 10. Dort ist es zu Ende. Wieso gerade bei 10? 10 ist die übliche Einheit einer Familie, einer gesellschaftlichen Einheit damals im alten Vorderen Orient. Abraham fordert aber nie von Gott. Er ist sich bewusst, dass er klein ist gegenüber diesem großen Gott. Er sagt, ich bin Staub und Asche, wir haben hier gerade gelesen, ein sterblicher Mensch. Aber der allmächtige Gott, der Richter aller Welt, hört ihm zu. Er steht vor ihm und hört auf Staub und Asche, auf Abraham. Hat Abraham überhaupt das Recht, die Gerechtigkeit Gottes zu hinterfragen? Abraham redet und man gewinnt den Eindruck, er handelt. Man fühlt sich ein bisschen in den Orient versetzt. In einer heiligen Unverschämtheit des Glaubens und der Barmherzigkeit fordert er Gott heraus. Und die unausgesprochene Botschaft lautet, 10 Gerechte hätten die Stadt retten können. Aber die gab es wohl nicht. Und später wird Lot mit seiner Familie mit sanfter Gewalt aus der Stadt geführt, insgesamt 4 Personen. Und so wird Sodom dann für alle Zeiten ein warnendes Beispiel. Besonders für Abraham und seine Nachkommen. Sünde zieht Gericht und Zerstörung nach sich. Aber Abraham geht es um die Gerechten. Und offenbar rennt er dort bei Gott offene Türen ein. Nur 10 Gerechte in der Stadt würden reichen, um eine ganze Stadt voller Gottloser zu retten. Gottes Wille zur Rettung, seine Haltung zur Barmherzigkeit ist offensichtlich. Da pulsiert der Herzschlag unseres Gottes. Kann man sogar sagen, Gott hat eine Schwäche in dem Bereich, wo es um Gnade, um Rettung, Verschonung, um Gericht aufhalten geht. Aber wenn das Maß der Sünde, so die biblische Ausdrucksweise, voll ist, dann schreitet Gott ein als Richter, dann zerstört er auch. Er übt Rache und stellt Gerechtigkeit her. Gott spricht, die Rache ist mein. 6-mal bittet Abraham und 6-mal antwortet Gott, nein, ich will nicht zerstören, ich will es nicht tun, ich will verschonen. Und dann Vers 33, Gott hörte auf, mit Abraham zu reden. Abraham ging nach Hause, Gott ging weg. Martin Luther schreibt anschaulich zu diesem Abschnitt, ich vermute, Abraham hat diese Nacht ohne Schlaf mit Seufzen und Weinen zugebracht, dass ein so großer Haufe Volks untergehen sollte. In der Zeit sich der heilige und gottesfürchtige Mann sich so sehr um die zu Sodom bekümmert, leben diese in Saufen und Wollust und gehen damit um, wie sie die Gäste verhöhnen und schänden mögen und denken gar nicht an ihren Fall und Untergang. Dies ist ein Gemälde der Welt und der Kirche, wie Christus sagt, ihr werdet weinen und heulen, aber die Welt wird sich freuen. Vielleicht ist uns das Verständnis von Gerechtigkeit in diesem Abschnitt auch etwas fremd. Vielleicht denken wir sogar genau andersherum. Wieso sollen so viele Böse um ein paar weniger gerechter Willen bewahrt werden? Aber sagt Jesus nicht etwas Ähnliches, wenn er sagt, dass seine Jünger das Salz der Erde sind? Wenn aber schon das Salz nicht mehr salzt, wozu soll man es noch gebrauchen? Also wenn seine Jünger schon nicht mehr in Gerechtigkeit leben, wenn sie Gott ignorieren, dann taugt das Salz gar nichts mehr. Dann gibt es kein Halten mehr des Gerichts. Der Prozess des Zerfalls wird nicht mehr aufgehalten. Abraham wusste, dass Gott ihn hört. Abraham war sich 100% sicher. Und Abraham synchronisiert seinen Willen, seine Gedanken mit dem Willen Gottes. Man könnte auch denken, Abraham hört Gott zu und sagt, okay, danke für die Info, dann weiß ich Bescheid. Ich sage vielleicht gerade noch meinem Neffen Bescheid und dann ziehen wir hier mal schnell weg. Er könnte also einfach Gottes Ratschluss übernehmen und fertig. Aber es geschieht ein Austausch, eine Beziehung, ein Geben und Nehmen. Gottes Sicht, Abrahams Sicht und wieder Gottes Sicht. Wer das erlebt, wer das kennt, der weiß, was hier passiert. Aus der Begegnung mit Gott gehe ich verändert heraus. Da ist wirklich jemand. Und auch ich bin wirklich da. Aber es ist eben nicht nur so, dass ich einfach wieder in die richtige Spur komme, sondern auch, dass ich spüre, dass Gott meine Wünsche, meine Fragen, meine Ängste ernst nimmt. Abraham wird in der Bibel an verschiedenen Stellen der Freund Gottes genannt. Wie kann ich ein Freund Gottes werden? Ich höre auf ihn, ich gehöre ihm und ich gehorche ihm. Jesus sagt es ganz einfach, ihr seid meine Freunde, wenn ihr das tut, was ich euch sage. Gott wollte seinem Freund Abraham nichts verbergen. Auch Jesus sagt es, euch nenne ich Freunde, weil ich euch alles gesagt habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Ihr seid auch Mitwisser. Ich habe euch in die Pläne Gottes eingeweiht. Es ist also keine Einbahnstraße, wo einfach nur von Gott etwas herabkommt und der Mensch läuft wie eine Marionette weiter. Abraham hat anscheinend Gott vor Augen gesehen. So hat er auch mit ihm geredet. Wir sehen heute Gott nicht. Wir haben ein Kreuz erleuchtet, aber Gott mutet uns zu, dass er nicht hier irgendwo Platz nimmt oder direkt zu uns redet. Aber umso mehr, Gott freut sich, wenn du mit ihm redest, wenn du ihn ernst nimmst. Gott ist unsichtbar für uns, deswegen sollen wir glauben, beten, erwarten, mit ihm rechnen und auf ihn hören. Unser Glaube ist gerade das, so wird er definiert, dass wir überführt werden, dass wir überzeugt sind von Dingen, die wir nicht sehen können. Ich weiß nicht, ob du eine Vorstellung hast von Gott, wenn du betest. Wo ist er, wenn du zu Gott sprichst? Sitzt er neben dir oder ist er weit über dir? Vielleicht hast du auch gar keine Vorstellung. Das ist auch nicht schlimm. Aber was erwartest du von ihm? Darf er auch reden? Darf er bestimmen? Bist du bereit zu hören? Oder textest du ihn einfach zu? Oder ist mein Gebet mehr so eine schön formulierte Zusammenfassung meiner Gedanken? Und dann wie so ein Brief eingeworfen und dann schaue ich mal, was passiert? Oder spreche ich wirklich so zu Gott, als steht er mir gegenüber? Als würde ich ihn sehen? Mose hat ihn wohl nicht mehr ganz so gesehen wie Abraham. Aber im Hebräerbrief lesen wir über Mose, denn er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. Oder nach anderer Übersetzung, als sähe er den Unsichtbaren. Also die Menschen, die mit Gott unterwegs waren, kannten dieses Geheimnis, so mit Gott umzugehen, wie mit jemand, den sie vor Augen haben. Wo sie ganz sicher, sich ganz bewusst sind, da ist jemand, der hört mich und kennt mich. Das ist eine Ermutigung für uns. Bete so, als würdest du Gott sehen. Sprich mit ihm, bitte ihn, danke ihm, so als würde er dir gegenüberstehen oder neben dir sitzen. Gott ist da. Er ist auch heute Morgen jetzt hier. Sicher schon tausendmal gehört. Wir sagen das immer so, ja, Gott ist da. Oder wir begrüßen ihn am Anfang des Gottesdienstes. Manche Gemeinden verabschieden auch wieder am Ende des Gottesdienstes. Würde ich von abraten. Aber es ist so eine Floskel. Und wir leben so wenig davon. Und da schließe ich mich voll mit ein. Wenn wir diesen Text lesen, höre ich einen Impuls. Bete, bete, erwarte und glaube. Glaube, dass er da ist. Gott sucht solche Menschen, die auf ihn hören, die danach fragen, Gott, was ist eigentlich dir wichtig? Was ist auf deinem Herzen? Was sind deine Pläne mit meiner Gemeinde, meinem Land, meinem Volk, meinem Leben, meiner Familie? Und Gott will sich mitteilen. Nimm Gott ernst, dann nimmt er dich auch ernst. Ich habe ein Zitat mitgebracht. Ups. Eines alten amerikanischen Erweckungspredigers, der sagt: Früher dachte ich, Gott würde mit unterschiedlichen Menschen unterschiedlich umgehen. Aber dann habe ich gelernt, dass unterschiedliche Menschen mit Gott unterschiedlich umgehen. Hat Gott Auserwählte? Schreibt Gott mit bestimmten Menschen Geschichte? Ja. Aber wenn du ein Gotteskind bist, wer bist du dann? Ich sagte es schon, dann bist du ein Auserwählter. Petrus schreibt an die neutestamentlichen Christen: Ihr seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums. In Jesus Christus hat Gott dich auserwählt, sein Kind zu sein, heilig und tadellos. Er hat dich begnadigt und gesegnet. Also erwarte, dass Gott dein Gebet hört und dich ernst nimmt. Ach, da ist er ja schon. Zapp. Genau, nun noch ein Vers aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Jeremia. Gut zu merken, 3:3:3. Rufe mich an, dann will ich dir antworten und will dir Großes und Unfassbares mitteilen, das du nicht kennst. Was sagt Jesus über das Gebet? Gott erhört Gebete auch um ihrer Hartnäckigkeit willen. Und hartnäckig, beharrlich bin ich nur, wenn ich ein echtes Anliegen habe und wenn ich glaube, dass es sich lohnt, dran zu bleiben. Dass ich tatsächlich Hilfe bekommen kann von meinem Gegenüber. Gott hört auf dich und Gott hört auf mich. Und Jesus fordert uns zu der gleichen heiligen Unverschämtheit auf, die Abraham gezeigt hat. Jesus ermutigt, dran zu bleiben. Er erzählt ein Gleichnis, eine Geschichte von einem Richter, der nicht als sehr gerecht galt, aber eine Witwe, die ihr Recht suchte, ging ihm so lange auf die Nerven, bis er sagte: Na gut, dann verschaffe ich ihr wenigstens Recht, damit ich wieder Ruhe habe. Und Jesus erzählt dieses Gleichnis, so leitet Lukas das ein, weil er seinen Jüngern sagen wollte: Ihr sollt immer, alle Zeit beten und glauben und erwarten. Also bleib dran im Gebet, sei hartnäckig. 6-mal hat Abraham Gott gebeten und 6-mal ist Gott auf ihn eingegangen. Nach meiner Erfahrung findet der härteste Kampf um mein Gebet dann statt, bevor ich überhaupt angefangen habe zu beten. Bevor ich diesen Schritt auf Gott zugehe, in seine Nähe komme und sagen kann: Jesus, jetzt nur noch du und ich. Jesus gibt in der Bergpredigt den Rat: Wenn du betest, so geh in deine Kammer, schließ die Türe, dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der im Verborgenen ist, wird es dir belohnen. Auch ein Mutmacher zu erwarten, allein mit Gott zu sprechen und Lohn zu erwarten. Das ist Werbung, das ist eine Verheißung, ein Versprechen. Ich war vor gut 20 Jahren mit einem Team von 30 Jugendlichen im Osten der Republik unterwegs. Wir waren auf einem missionarischen Einsatz und haben dort ein Haus bewohnt. Ich war damals so quasi der Leiter der Gruppe und hatte den Generalschlüssel für das Haus. Und es war Sommer, es war heiß und am Nachmittag gingen wir baden an einen Fluss und ja, ich würde sagen, ich war noch etwas jung und unerfahren oder ein bisschen übermütig, habe diesen Generalschlüssel in diese kleine Tasche hier oben in die Hose reingesteckt und das klappte immer ganz gut, bis eben zu diesem Badenachmittag. Das Gras war ungefähr so hoch, wir haben uns in zwei Gruppen aufgeteilt, drüben haben sich die Mädels umgezogen, hier die Jungs, ja. Und so habe ich eben auch Hose ausgezogen, Badehose angezogen. Wir haben schön gebadet dort an dem Fluss. Und beim Anziehen merke ich, ich glaube, dieser Schlüssel ist nicht mehr in der Hose. Ja, und er fing an zu suchen und zu suchen. Ich sagte schon, das Gras war hoch, der Boden war weich, der Schlüssel war nicht aufzufinden. So langsam bekam ich etwas Panik, aber gut, wenn man lange gesucht hat, irgendwann haben wir aufgegeben, sind dann abends wieder zurück in das Haus gegangen, Abend gegessen, ich weiß gar nicht, wie wir reinkamen. Ich glaube, es gab noch einen zweiten Schlüssel, die uns dann aufgemacht haben, aber die haben schon gesagt, wenn der Schlüssel weg ist, ist das schwierig. Dann müssen wir die Schlösser austauschen. Jedenfalls am nächsten Morgen waren wir zusammen und ich erzählte nochmal oder ich weiß gerade gar nicht, ob ich es am Abend schon erzählt hatte. Jedenfalls beteten wir zusammen und es war ein kleiner 12-jähriger Junge mit im Team, der auch glaubensmäßig noch so ganz frisch dabei war. Und er sagte dann plötzlich, Gott hat mir gezeigt, wo der Schlüssel ist. Ich dachte, wow, okay. Dann haben wir uns nochmal auf die Fahrräder gesetzt, sind dorthin gefahren an die Stelle und der Junge ging vor, griff in den Boden hinein und zog den Schlüssel heraus. War für mich ein absolutes Wunder und ein Geschenk, dass diese Geschichte so gut ausging. Aber ich dachte, ja, mein Glaube war nicht mehr groß genug, aber Gott hat ja diesen kindlichen Glauben belohnt und hat diesem Jungen das so geschenkt. Und das ist einfach fantastisch. Im Übrigen erlebe ich besonders oft Gottes Hilfe, wenn ich Dinge verloren habe und sie suche und irgendwann denke, du könntest auch mal beten. Ja, dann bete ich und schwupps, ist es da ein besonderes Geschenk von Gott bei diesen Dingen, wo wir nicht mehr weiter wissen. Aber noch viel schöner und wertvoller ist es, wenn ich Gott höre, Gottes Sicht über Menschen, über meine Gemeinde, über mir selbst. Und wenn sich mein Willen mit seinem synchronisiert und ich weiß, er hat mich gehört. Eine Ermutigung zum Gebet bringe ich euch heute mit. Eine Ermutigung, eine Zeit, einen Ort einzuplanen an jedem Tag, das nicht dem Zufall zu überlassen, diese Begegnung mit Gott, dass Gott dich hört und du Gott hörst. Mir geht es oft so in dieser Zeit, plötzlich fallen mir Aufgaben ein, irgendwelche Dinge, die erledigt werden müssen. Und ich habe mir angewöhnt, einen Zettel gleich mitzunehmen und einen Stift und die Dinge, die mir einfallen und mich abhalten wollen, kurz aufzuschreiben. Dann weiß ich, dann sind sie weg. Und ich kann sie danach erledigen, dass diese wichtige Zeit mit Gott nicht gestört wird. Jesus sagt uns unzählige Male, es lohnt sich zu beten. Einmal noch Jesus im Johannesevangelium. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Ich mache Mut zu beten. Und auch vielleicht mal anders zu beten, als du es bisher gewohnt bist. Vielleicht möchtest du mal auf die Knie gehen. Viele Christen beten auf den Knien als eine Haltung, in der sie zeigen, ich bin ein Diener Gottes, ich bin ein Empfangender Gottes, ich brauche Gott. Manche beten im Stehen, manche beten im Sitzen, wie auch immer. Aber Gebet ist ein Mittel, mit dem ich geistliche Resignation überwinden kann. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, wenn ich denke, stimmt überhaupt diese ganze Sache mit Gott? Hat Gott überhaupt noch einen Plan mit mir, meiner Familie, meiner Gemeinde? Ein Zitat von einer alten Heiligen, Teresa von Avila. Alle Schwierigkeiten im Gebet können zurückverfolgt werden auf eine Ursache. Zu beten, als wäre Gott abwesend. Zu beten, als wäre Gott abwesend. Bete, als ob du Gott siehst. Gott ist da. Du darfst dich Gott nahen. Bete, erwarte, glaube und kämpfe um deine Zeiten für das Gebet. Und hör auf, Gott zu ignorieren. Gott ist bei dir. Nimm Gott ernst, dann nimmt er auch dich ernst. Amen. Ich glaube, es ist eine Gebetsgemeinschaft auf dem Programm.